Ja, herzlich willkommen bei einem weiteren Interview bei den Pinout Docs. Und heute habe ich wieder einen super coolen Gesprächspartner mit dabei. Ich spreche heute mit Dr. Dennis Ritter. Er ist natürlich Facharzt für Anästhesie, Intensivmedizin, hat eine Zusatzbezeichnung Notfallmedizin, Intensivmedizin, klinische Akut- und Notfallmedizin. Und jetzt kommt das absolut Coolste. Und neben den ganzen anderen Sachen, die ich jetzt noch sagen könnte, aber er ist auch noch deutscher Sprecher des Emergency Medicine Panels der NATO. Dennis, habe ich das richtig ausgesprochen?
Mega, ich freue mich
Mega.
Total. Ja,
okay.
Aber viel zu viel der Vorrede, danke.
Gut, ich muss aber trotzdem noch benennen, leitender Oberarzt, ja. Und dementsprechend, ich habe heute jemanden, der hier sehr viele Titel trägt. Ich hoffe, ich werde diesem Gesprächspartner auch würdig sein, aber ich versuche es. Und freue mich ganz arg, über ein Thema zu sprechen, mit dem wir nicht so häufig Kontakt haben oder vielleicht auch doch, das können wir auf jeden Fall gleich noch klären. Und zwar geht es um taktische Medizin. Taktische Medizin, da versuche ich jetzt einfach mal das zu nennen, was ich irgendwie davon verstehe und danach wird uns Dennis aufklären, ob das auch so richtig ist, ist der Grundgedanke, dass militärische Kräfte sanitätsdienstlich so früh und effektiv wie möglich an der notfallmedizinischen Versorgung arbeiten und dann den Patienten zu dieser verhelfen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde dann in den letzten Jahren so ein strukturiertes Versorgungskonzept unter dem Begriff taktische Medizin irgendwie zusammengefasst und auch noch weiterentwickelt. Und da ist es so, dass man halt spezielle Bedingungen, das kann man sich ja vorstellen, dass es im Feld, wenn man jetzt wirklich unter einer militärischen Situation ist oder im Kampf, was ich zum Glück natürlich noch nie war und hoffentlich auch nie sein werde, aber dass man da spezielle Bedingungen hat, die man einfach nicht ganz vergleichen kann. Und ja, du wolltest was sagen, Dennis. Wo bin ich schon falsch abgebogen?
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Im Gegenteil, das ist super beschrieben.
Aber.
Keine Ahnung. Ich hole mal so kurz aus. Ich glaube, viele von euch kennen den Film Black Hawk Down. Da geht es ja darum, dass ein amerikanischer Hubschrauber in Mogadischu in Somalia abstürzt. Das war in den 90ern. Und das ist die Geburtsstunde der taktischen Medizin, so wie wir sie heutzutage kennen. Warum? Weil Captain Frank Butler damals als Arzt der Special Forces gesagt hat, hey, wir machen ganz viel Medizin. Die ist auch absolut indiziert, aber sie ist nicht immer die richtige Maßnahme zum richtigen Zeitpunkt. Und dann hat er angefangen, die Prinzipien des Tactical Combat Casualty Cares das erste Mal zu veröffentlichen, nachdem er nämlich genau diesen Fall analysiert hat und geguckt hat, warum sind die Leute denn überhaupt gestorben? Und seitdem befinden wir uns in so einem permanenten Entwicklungsprozess, der genau das beschreibt, was für Phasen wir in der taktischen Medizin haben, was gemacht werden kann, gemacht werden muss. Aber Dana, es gibt noch einen Punkt, der total wichtig ist. Ich behaupte, jeder Rettungsdienstler in Deutschland ist viel häufiger taktisch unterwegs, als es ihm eigentlich bewusst ist. Und zwar nehmen wir ganz einfache Beispiele. Wenn wir uns auf der Autobahn befinden und im fließenden Verkehr aussteigen und einen Patienten dann versorgen müssen, müssen wir bereits uns in dieser einsatztaktischen Situation anders verhalten, als wenn wir ganz entspannt in irgendeine Wohnung reingehen und sagen, hey, hier ist alles safe. Das ist ein Beispiel. Wir haben aber sowas auch im Rettungsdienst ganz häufig, wenn man sich zurückbesinnt, irgendein Dorffest oder Altstadt am Wochenende, der alkoholisierte Patient mit seinen Kumpels drumherum. Auch das ist taktische Medizin. Und wir machen sowas viel unterbewusst und viel häufiger, als es uns eigentlich im Klaren ist. Das geht natürlich dann weiter bis zu Fällen von häuslicher Gewalt oder auch der psychiatrische Patient mit einer entsprechenden Fremdgefährdung. Das sind alles Phasen der taktischen Medizin, die wir schon täglich durchleben, für die wir aber eigentlich so ein gewisses Gefahrenradar schon ausgebildet haben, aber dessen wir uns überhaupt nicht so bewusst sind. Und wenn man das jetzt mal so durchdenkt, da kannst du mal auch beschreiben, was du schon für Situationen hattest, dann wirst du sicherlich merken, dass für dich vollkommen klar war, dass ein Patient ein 12-Kanal-EKG beispielsweise braucht und einen Venenzugang und so weiter, du aber gesagt hast, das mache ich jetzt nicht, das mache ich später. Und damit hast du Überlegungen der taktischen Medizin schon getroffen, ohne dass du es dir visualisiert und verbalisiert hast.
Umso besser, dass wir heute genau über dieses Themenfeld sprechen, weil genau diese Überlegungen uns, wie du ja sagst, deutlich häufiger betreffen. Und ich glaube, dass der Rettungsdienst und damit schließe ich natürlich das ärztliche wie auch das nichtärztliche Personal ein, hier total viel mitnehmen kann und von deinen Überlegungen und sozusagen deiner Expertise auch natürlich profitieren kann.
Ja, dann lass uns loslegen.
Sehr, sehr gern. Okay, dann starten wir einfach mal. Was unterscheidet eigentlich die taktische Medizin von der normalen Notfallmedizin?
Die taktische Medizin gliedert sich letztendlich in drei Phasen. Das erste im Englischen ist Care under Fire. Das bedeutet, ich befinde mich in einer akuten Bedrohungslage und kann nur mit dem arbeiten, was ich gerade in dem Moment dabei habe. Das bedeutet, wenn ich jetzt sage, es kommt jemand auf mich zu, der mir was Böses will, dann haue ich ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Das machen wir in der taktischen Medizin auch genauso. Das bedeutet, ich gehe in Deckung. Ich sehe zu, dass ich vielleicht es schaffe, jemanden anderen noch in Sicherheit zu bringen. Und dann kann ich ihn nur mit dem versorgen, was ich in dem Moment bei mir habe. Das ist der Grund, wenn wir jetzt auf das Soldatische gehen, warum jeder an seinem persönlichen Equipment einen gewissen Grundstock an Medikamenten und auch an Materialien dabei hat, die er mit sich trägt. Die trägt er dafür dabei, dass sie an ihm angewendet werden können und nicht, dass er sie an jemand anderem anwendet. Also sprich, ich bediene mich an den Materialien des Soldaten, um ihn damit zu versorgen und nicht an meinen Materialien, weil wenn ich getroffen werde, bin ich dran. Mhm. Das Zweite, was man militärisch versucht, ist in dem Fall die sogenannte Feuerüberlegenheit zu gewinnen. Das bedeutet, wenn ein Feind mich angreift, dann sehe ich zu, dass ich ihn entweder auch in Deckung bringe oder sogar niederhalte oder niederkämpfe, um dann entsprechend in Ruhe meinen Patienten versorgen zu können. Bringen wir das jetzt mal ins Zivile rein. Wenn wir zum Beispiel den Amoklauf in München uns nehmen, dann haben wir dort Bilder gesehen, wo der Rettungsdienst noch vor den Fahrzeugen der Polizei stand. Mhm. Aber es war ein Amokschütze gemeldet, der teilweise auch aktiv noch in dem Moment in diesem Einkaufszentrum tätig war, gewirkt hat, im Fachausdruck, also geschossen hat. Mhm. Und der Rettungsdienst war ganz vorne. So, das ist Care under Fire. Das bedeutet, ich gehe weg, ich gehe in Deckung. Was wir uns nur im Bewusstsein immer reinrufen müssen, ist, wenn wir uns hinter einem Auto verstecken, dann ist das nur eine Sichtdeckung. Also das, was wir bei Hollywood sehen, so hier 5 Kugeln in die Tür und ich stehe dann wieder auf und schieße zurück, das ist totaler Blödsinn.
Das denke ich mir immer. Die Kugeln gehen doch durch die Tür durch.
Natürlich.
Vielleicht durch einen Motorblock
nicht. Und du hast keine Chance.
Ja.
Genau. Also hinter der Vorderachse mit dem Motorblock dazwischen, da habe ich vielleicht eine Wirkdeckung. Aber alles andere ist eine reine Sichtdeckung. Und das muss man klar sagen. Wenn ich mit einer Faustfeuerwaffe, also einer Pistole schieße, dann hat die nicht ganz so viel Energie, aber sobald derjenige eine Jagdwaffe hat, also eine Langwaffe, ein Gewehr oder ein Sturmgewehr, keine Chance. Der sieht da durch und nimmt dich mit. Der geht auch durch eine Wand von 20 Zentimeter durch oder gegen Holz. Das ist alles nur Sichtdeckung, keine Wirkdeckung. Mhm. Also vor dem Hintergrund kann man nur sagen, geht auch weg von eurem RTW. Ihr habt da Sauerstoff mit dabei. Wenn ihr die Sauerstoffflaschen trifft, dann wird es extrem explosiv und warm. Mhm. Also deshalb muss man immer klar sagen, sobald eine Waffe da ist, ganz weit weg. Je mehr Abstand, desto besser, weil die meisten sind Gott sei Dank extrem ungeübte Schützen und treffen einfach nicht gut. Das ist unser Vorteil. Mhm. Aber dasselbe gilt auch zum Beispiel für ein Messer. Die beste Abwehr für ein Messer ist Weglaufen. Mhm. Wenn man sowas im Nahkampftraining macht, dann muss man immer im Klaren darüber sein, das bringt einem jeder Profi auch bei, wenn ich mich gegen ein Messer verteidigen muss, dann geht das nicht, ohne dass ich verletzt werde. Der Messerangreifer ist, auch wenn er ungeschult ist, immer in der Lage, mich zu verletzen. Und ich muss davon ausgehen, dass ich auch was abbekomme. Mhm. Deshalb schnell weg. Viel Abstand, mindestens 5 Meter, besser 10 Meter. Je mehr Abstand, desto besser. Dann kann ich nämlich weglaufen und alles und stehen und liegen lassen. Also
ist am Ende ja
das
auch
kann
nicht
ich
unser
immer
Job,
nur empfehlen.
Ne?
Das ist es eben. Und wir sind nicht diejenigen, die da vorne kämpfen müssen. Im Rettungsdienst erst recht nicht. Wenn wir so weit vorne sind, dann ist schon ganz viel falsch gelaufen. Und das muss man sich einfach im Klaren drüber sein, wenn ich eine Notfallmeldung erhalte, aus der ich ersehen kann, dass eine Eigengefährdung vorliegen könnte für das Team, in dem ich mich befinde, dann muss ich das mit dem Team auf dem Hinweg bereits besprechen, so nach dem Motto, wie nimmst du das wahr? Siehst du das als Bedrohungslage? Ja, nein. Und wenn alle zu dem Schluss kommen, es ist eine Bedrohungslage, dann fahre ich nicht bis vor die Haustür, dann warte ich da schon mal mit einem Abstand, am besten außerhalb der Sichtlinie. Das heißt, ich parke um die Ecke mit dem RTW. Ich kann ihn ja noch immer nachholen, wenn alles wieder safe ist. Und dann warte ich darauf, dass mir jemand sagt, die Einsatzstelle ist sicher. Und die Einzigen, die das in Deutschland richtig gut machen können und es auch machen müssen, sind die Kollegen der Polizei. Und wenn die noch nicht da sind, dann sind die halt noch nicht da. Dann warte ich aber, bis sie mir das Go geben, da reinzugehen. Mhm. Gerade wenn es sehr eindeutige Notfallbilder sind diesbezüglich. Das muss man immer sagen, wir sind der passive Anteil dabei. Wir sind kein aktiver Part.
Weil wir helfen wollen. Ja, weil wir da hinkommen und dann ist gemeldet, penetrierende Thoraxverletzung, viel Blut oder irgendwie so. Ja, und man denkt dann, scheiße, das ist jetzt so eine Sache, da geht es um Sekunden, in Anführungszeichen. Du würdest den am liebsten jetzt sofort reinpacken und jetzt sofort ins Krankenhaus bringen. Das, was dem vielleicht noch helfen würde, wären, da kommen wir aber auch noch drauf, Entlastung mit Thorakostomien. Aber das ist alles was, was man am Patienten machen müsste, aber wir dürfen nicht hingehen. Und das ist, glaube ich, der Appell auch, den du gerade mit da uns rüberbringen möchtest, oder?
Voll und ganz. Wir sind nicht diejenigen, die in eine heiße Zone, rote Zone, Gefahrenbereich, you name it. Wir haben dafür in Deutschland keine einheitliche Nomenklatur. Aber wir gehen nicht in den direkten Gefahrenbereich und wir gehen nicht in den direkten Wirkbereich eines Täters. Egal, womit er bewaffnet ist, das ist nicht unser Job. Wir geben ihm kein Pfefferspray mit, kein Reizgas oder ähnliches. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir ziehen uns zurück. Das ist das Sicherste, was wir machen können, weil keiner von uns so ausgebildet ist. Also wir sind der passive Anteil. Auch aus einem ganz klaren Grunde. Unser Auftrag ist es, denjenigen vielleicht zu versorgen. Und wer das zum Beispiel aus der Psychiatrie kennt, wenn ein Patient fixiert werden muss, der Behandelnde, der ihn nachher auch weiter betreut, er gehört nicht zum Fixierungsteam mit dazu. Der kann sich an den Kopf stellen, kann Talk-Down machen, aber er fasst ihn nicht an. Weil wie will ich denn jemals ein Vertrauensverhältnis wieder aufbauen, jetzt auch aus Sicht des Patienten, wenn derjenige mir vorher körperliche Gewalt angetan hat? Das ist eine ganz andere Geschichte. Also deshalb kann ich nur davor warnen, zurückhalten, nichts machen und zurückziehen, solange es geht. Wenn es natürlich gar nicht mehr geht, dann muss ich mich auch wehren. Das steht außer Frage. Aber solange ich die Möglichkeit habe, auszuweichen, mache ich das. Und dann bleibt der Koffer, der Defi oder was auch immer einfach da stehen. Hauptsache, ich bin weg. Das Material kriege ich später irgendwann wieder.
Und das können ja auch kleinere Situationen sein. Das muss ja jetzt nicht unbedingt derjenige sein, der wirklich mit einer Waffe irgendwie durch die Gegend läuft, sondern das können ja auch wirklich nur mal alkoholisierte Patienten und Patientinnen sein oder der Familienstreit oder irgendwie so, wo man relativ unbedarft in Situationen rennt und in Häuser geht und sich dann auf einmal in so einer Situation befindet, wo man denkt, ui, Vorsicht, hier muss man doch noch mal ein bisschen gucken. Und ich habe wirklich inzwischen mir, glaube ich, über die Jahre hinweg auch als Rettungsassistentin und auch als Notärztin so ein bisschen antrainiert zu wissen, wie komme ich wieder zurück? Ja, also wo ist mein Ausgang? Genau. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man halt da nicht so ganz blauäugig reinläuft, sondern dass ich auch aus normalen Situationen oder die normalen Meldebildern solche Situationen ergeben können. Das wollte ich einfach nochmal betonen.
Ja, finde ich total gut. Beispiel haben wir ganz häufig Hunde. Ich werde nie vergessen, wir hatten vor kurzem eine Reanimation in einem total verwinkelten alten Bauernhaus in der Eifel. Der Ersthelfer war vor Ort, hat reanimiert und unter dem Bett lag der zähnefletschende Hund, der gesehen haben, dass wir mit dem Herrchen was gemacht haben. Das war nicht gut. Dann sind wir auch mit dem Herrchen ganz schnell raus und haben im Innenhof weiter reanimiert und haben die Tür zugemacht, weil der Hund das alles ziemlich uncool fand, was wir da veranstaltet haben. Dann mussten wir halt mal kurz unterbrechen und uns in Sicherheit bringen und Abstand zum Hund schaffen.
Aber das ist ja das, was du am Anfang bei jedem Szenario eigentlich lernst. Safety Scene Situation. Ja, also das war das, was ich alleine in der Ausbildung, und ich finde, da sind die NotärztInnen schlecht trainiert, muss ich wirklich sagen. Das habe ich in der Ausbildung als allererstes immer gefragt. Was sehe ich? Und Sicherheit, die Situation und die Szenerie, also kann ich da schon irgendwas erkennen, was mir Gefahr bedeuten könnte? Ja, andere Beispiele wären jetzt Strom und Wasser. Solche Sachen, ja?
Richtig.
Und da sind ja auch immer taktische Überlegungen. Was macht man jetzt? Wartet man irgendwie bei der Bahn? Wartet man? Man muss halt erstmal gucken, dass dann, man kann ja nicht einfach auf die Bahngleise laufen, ne? Also es sind dann doch relativ viele Situationen. Wenn man sich so ein paar Sachen überlegt, dann merkt man, okay, da habe ich schon mal eine Situation gehabt, da habe ich schon mal, und dann sammelt man doch vieles.
Genau. Und die Idee ist es eigentlich, jetzt die Erfahrungen aus der taktischen Medizin, also wie machen wir es in den einzelnen Phasen, zu übertragen in den zivilen Rettungsdienst rein. Weil man wird nicht dümmer dadurch, sondern es hat den großen Vorteil, dass wir sagen, das ist die Kernaussage in der taktischen Medizin, die richtige indizierte Maßnahme zum richtigen Zeitpunkt. Und der richtige Zeitpunkt der leitet sich aus der Taktik heraus ab. Deshalb fängt man immer mit einem ganz, ganz kleinen Equipment sozusagen an, also absolut lebensrettende Maßnahmen und mit dem dazugehörigen Material und baut das dann sukzessive weiter auf. Am Ende der taktischen Medizin steht auch die Vollversorgung. Da reden wir auch über intubiert, beatmet, mit Sonotorax-Drainage und allem, was dazugehört. Und mit einem E-Fast gemacht, super. Aber am Ende, wenn ich die Zeit dafür habe, und wenn ich die Zeit nicht habe, dann mache ich es nicht. Aber dann muss ich mich halt eben, und das ist wieder das Coole auch dabei, wir bilden den Leuten ganz intensiv aus, mit den einfachen Hilfsmitteln sehen, hören, fühlen, möglichst viel an Diagnostik zu betreiben und apparative Diagnostik erst ganz weit hinten wieder anzusetzen, wenn ich überhaupt die Möglichkeit dazu habe und viel wieder auf diese Basics zurückzugehen, Patienten zu beobachten und daraus dann entsprechend Handlungskonsequenzen zu ziehen.
Mhm. Ja, absolut. Looks like shit index, erstmal.
Ja.
Auf jeden Fall. Man sieht ja schon, ob es Leuten schlecht geht oder nicht, ne? Und wenn ganz man dann genau. Noch ein paar Möglichkeiten hat, eine tolle Sache, würde ich sagen, ist die Rekap-Zeit. Ja, die wird irgendwie, kommt ja wieder, aber wurde eine Zeit lang, fand ich fast ein bisschen unterschätzt. Als ich FSJ gemacht habe, war das, glaube ich, jetzt nicht so das Primäre, wie man genau. Patientinnen und Patienten eingeschätzt hat.
Ja, oder der Blick ans Unterlied, wenn ich darüber rede, ob der HB kritisch niedrig ist oder nicht. Hm. Da habe ich ganz viele kleine Möglichkeiten. Also das siehst kann du, man sich ganz schnell auch wieder antrainieren.
Mega, ja, klar.
Also ich total kann auch jedem logisch. Nur mal empfehlen, wenn er in der Notaufnahme ist oder ein Patient am Monitor hat, sich einfach mal wieder dran zu gewöhnen. Ich nehme die Hand an den Radialispuls, ich schaue nicht auf den Monitor und einfach aufgrund der Palpation probiere ich mal zu überlegen, welche Frequenz hat der Patient und welchen Druck hat der Patient systolisch. Mhm. Um einfach wieder so in dieses klinische Feeling reinzukommen. Es geht ja nicht darum, dass ich auch sage, der hat jetzt 76 oder 84 Schläge pro Minute. Aber ob ich sage, der liegt über 100, der liegt über 120, über 140 oder unter 60, das sind so die Punkte, wenn ich die schon fühle, ohne dass ich einen Monitor dran habe, weil ich es regelmäßig trainiere, dann gewinne ich auch eine Wahnsinnssicherheit in dem klinischen Einschätzen eines Patienten mit einfachen Mitteln. Und das können wir jeden Tag trainieren, wenn wir Notfallpatienten von A nach B bringen.
Absolut, ja. Ihr seht mich nicht, aber ich nicke die ganze Zeit, während er spricht. Ja, also total, total wichtig, was du sagst. Was gibt es denn insgesamt so für Hilfsmittel, die wirklich lebensrettend und somit absolut essentiell sind für unseren Erstangriff, würde ich jetzt mal das nennen?
Also wenn wir aus der Phase ins Care Under Fire raus sind, im Care Under Fire machen wir nur letztendlich drei Dinge. Wir bringen den Patienten in Sicherheit, legen ihn in die stabile Seitenlage und sichern maximal seinen Atemweg durch den Wendeltubus. Und dann kümmern wir uns um das kleine C. Also das kleine C steht auch bei uns ganz weit vorne, Critical Bleeding. Das bedeutet, dass ich mittels Tourniquet eine Extremitätenblutung versuche zu stoppen. In der taktischen Medizin schauen wir nicht, wo die Verletzung ist, sondern wir gehen so dammnah wie möglich mit dem Tourniquet dran. Mhm. Das heißt also, wir wollen in die Leiste, ganz nah an die Axillarregion dran, an den Oberarm, da binden wir ab, damit wir gar nicht suchen müssen, ist die Verletzung am Unterschenkel, am Oberschenkel oder wo auch immer. Wir binden stammnah ab.
Total gut, wenn wir da gerade nochmal bei dem Tourniquet bleiben. Weil grundsätzlich ist ja immer so, das, was man halt lernt, in Anführungszeichen, 5 bis 10 Zentimeter proximal der Wunde das Tourniquet anzulegen. Aber du sagst jetzt mit einer ganz klaren und logischen Begründung, wir gehen einfach so proximal wie möglich.
Richtig, so stammnah wie möglich. Also ich gehe so nah es geht an den Körperstamm, um dann dort das Tourniquet zu setzen, weil ich in der Anfangsphase gar nicht die Zeit habe, ausführlich die Extremität zu untersuchen.
Ganz genau, ja. Und das ist eben ja ein ganz klarer Unterschied, dass man diese Zeit der Suche sich sparen kann, indem man einfach wirklich so proximal wie möglich das Tourniquet schon anlegt und sagt, okay, das Bein ist damit in Anführungszeichen versorgt. Aber beim Tourniquet, da müssen wir jetzt vielleicht nochmal ganz kurz sagen, bevor du auf deinen Wendeltubus kommen darfst, natürlich. Ich liebe Wendeltuben, ich finde es super. Aber grundsätzlich dann direkt auf der Haut oder überhalb der Kleidung?
Also, wenn ich in einer kritischen Phase mich befinde, also Kugeln pfeifen mir um die Ohren, dann mache ich das über der Kleidung. Ich gucke maximal noch, ob ich darunter feste Gegenstände habe, wie Schlüssel oder ähnliches, aber ansonsten auf der Kleidung.
Okay.
Also da werden Da arbeitet man enorm effizient orientiert. Ich kann sowas jetzt aus der zivilen Praxis heraus sagen. Auch dieses Jahr, 12-jähriger Junge tritt mit dem Unterschenkel durch eine Glasscheibe, reißt sich die Poplitea auf. Bei unserem Eintreffen vor Ort circa 2,5 bis 3 Liter, bei einem 12-Jährigen ist das schon knackig, auf der Straße. Tourniquet durch den Rettungsdienst angelegt, aber nicht suffizient angelegt. Der hatte seine Buchs noch an. Ich habe dem das Tourniquet proximal an der Extremität angelegt. Ich habe das so fest zugeknebelt, dass da wirklich gar nichts mehr dann durchkam und habe es liegen lassen. Sauerstoff auf die Nase, Zugang bekommen. Wir haben Blut bei uns auf dem Hubschrauber mit dabei. Wir haben sofort mit der Transfusion angefangen, haben uns auf den Weg in Richtung Klinik gemacht, sodass wir also von Ereignis bis Transfusion ungefähr 14 Minuten hatten, bis Eintreffen Klinik. Dann waren wir bei, wir haben eine Versorgungszeit vor Ort gehabt von 8 Minuten. Dann noch Transport in die Klinik waren weitere 9 Minuten. Und unter 60 Minuten nach Ischämie war der Patient im OP.
Und Golden Hour of Trauma noch eingehalten.
Hat tatsächlich geklappt. Wichtig ist aber dabei, das Tourniquet, was ich in der taktischen Phase anlege, bei Care on the Fire, da steht nirgendwo geschrieben, dass ich das nicht wieder lösen kann. Also wenn ich zum Beispiel eine blutdurchtränkte Kleidung an der Extremität habe und es handelt sich entweder um das Blut von der anderen Seite oder es ist eine kleine Verletzung, ja, wenn ich die Zeit habe, schneide ich mir das Bein frei, untersuche es ausführlich, lege einen entsprechenden Kompressionsverband an und dann kann ich das Tourniquet auch wieder öffnen. Also ich muss nicht in der Präklinik zwingend das Ding bis im Krankenhaus fest zugeknebelt halten. Im Gegenteil. Also das muss man sich auch im Klaren wieder drüber sein. Es ist eine Maßnahme für die Situation. Und wenn eine andere Situation es erlaubt, dass ich in einen Secondary Survey reingehe und mir ganz ausführlich ein Verletzungsbild machen kann, dann löse ich es wieder. Oder lege es dann an einer anderen Stelle an derselben Extremität wieder an, um wieder eine größere Perfusion zu ermöglichen. Ja. Also das heißt, es ist hier nichts in Stein gemeißelt. Wir brauchen unseren gesunden Menschenverstand weiterhin. Nur, und das ist das, wo die taktische Medizin Wert drauf legt, je stressiger die Situation ist und je weniger grüne Körnchen ich zur Verfügung habe, desto einfacher und stringenter sind meine Maßnahmen. Weil dann brauche ich nicht viel nachdenken. Und deshalb geht man in diese Drillmäßigkeit rein beim Üben.
Auf jeden Fall. Und du hattest eben einen wichtigen Punkt genannt. Es war nicht suffizient angelegt. Das ist ja häufig, muss man sagen.
Richtig.
Und das Problem dabei ist die venöse Stauung, die entsteht. Und dann im Zweifel sogar noch eine zusätzliche Verstärkung der Blutung. Und da muss man einfach sagen, man muss es echt fest zuziehen. Und was dann auch dazu gehört, in dem zweiten Angriff zumindest, ist eine Analgesie der Patientinnen und Patienten, weil das scheiße wehtut.
Ja, vollkommen richtig.
Oder?
Also absolut. Ich kann nur jedem empfehlen, nicht am Oberarm das Tourniquet anlegen. Das können wir alle. Und das halten wir alle aus und sagen, ja, ist ja easy peasy. Nein, macht das mal an eurem Oberschenkel. Nehmt gerne einen Doppler, haltet den mal auf die Tibialis posterior zum Beispiel und guckt einfach, was passiert. Und dann knebelt zu, bis das Ding aufhört zu pulsen.
Ja, habe ich nicht ausgehalten.
Ich verspreche, keiner macht es länger als 5 Minuten. Dann ist vorbei. Dann hat man echt keine Böcke mehr. Es tut einfach nur wahnsinnig weh. Aber diese Art der Selbsterfahrung gehört tatsächlich mit dazu. Man sieht das auch. Also man sieht, wenn man es lange dran lässt, sehr deutlich, wo ein suffizientes Tourniquet gelegen hat.
Ja.
Aber jetzt zum Thema Ausbilden. Und das ist das, was wir viel zu selten machen. Wenn ich ein Tourniquet ausbilde, dann geht das Schritt für Schritt. Das bedeutet, am Anfang lege ich es an der Extremität an, ich ziehe es zu und dann fange ich an, es nach und nach zuzuknebeln. Alles in Ruhe bei einer ausgestreckten, geraden Extremität, bis der Fußpuls verschwunden ist. Wichtig ist auch zum Beispiel, das muss man sich im Klaren sein, wenn ich zum Beispiel einen angewinkelten Unterschenkel habe und ich lege das Tourniquet an, spätestens, wenn ich das Bein dann ausstrecke, habe ich eine Umfangdifferenz. Und das ehemals suffizient angelegte Tourniquet ist dann nicht mehr suffizient. Ich muss es nachziehen. Deshalb ist es so wichtig, dass man nach jeder Lagerungsänderung überprüft, ob die Maßnahme noch immer suffizient ist. Und im Zweifelsfall muss ich nochmal das Tourniquet anlegen. Und wenn es gar nicht funktioniert, dann lege ich einen zweiten Tourniquet drüber, bis es halt aufhört zu bluten. Also es muss effizienzgebunden sein. Und die beste Kontrolle, die ich habe, ist die offene Wundfläche am Anfang, bis es dann nicht mehr rausblutet. Dann muss ich die natürlich auch steril abdecken. Aber das ist halt so der erste Schritt, das in Ruhe anzulegen. Ruhig bei sich selber, dann hat man so ein Gefühl dafür. Weil bei einem anderen das zu machen, da sind wir alle total hemmungslos. Das geht einfach. Und dann grinsen wir alle noch ein bisschen dabei, wenn es sein muss. Oh, so ein bisschen dieses Verlegenheitsgrinsen. Oh, das tut dem anderen jetzt weh, aber es muss richtig suffizient sein. Das kann man nach und nach steigern, indem man zum Beispiel das mal unter körperlicher Belastung macht. Also 10 Liegestütze und dann Tourniquet anlegen zum Beispiel. Und last but not least, und das mache ich sehr gerne, wenn ich mit Spezialkräften trainiere, dass ich die in ihrer vollen Ausrüstung 50 Meter eine Strecke laufen lasse und dann kommen die 50 Meter wieder zurück. Vorher gibt es natürlich eine Challenge. Das heißt, ich habe 4 Flaschen mit je 1,5 Liter Wasser. Das entspricht 6 Liter Blutvolumen. Und ich sage den Leuten, derjenige von euch, bei dem noch am meisten Wasser übrig ist, der kriegt von mir ein Bier ausgegeben. Damit auch so ein bisschen diese Challenge mit reinkommt. So, das heißt, ich lege einen auf den Boden. Ich sage so, und jetzt los, Zeit läuft. Und dann kippe ich die erste Wasserflasche drüber und lasse sie laufen. Und dann gebe ich dem auch richtig Feuer. Nämlich sage, hey, beeil dich. Hey, Sani, gib Gas. Der schreit hier, der blutet. Ich kriege das nicht gestillt. Ich brauche deine Hilfe, damit er richtig angefeuert ankommt. Und dann muss der in diesem feuchten, nässenden Umgebungsbereich und von oben läuft die ganze Zeit Wasser über seine Hände, bis das Tourniquet suffizient angelegt ist. Und wir haben im Rahmen der Erstausbildung auch bei bereits vollkommen trainierten Leuten, die das regelmäßig üben, ungefähr eine Erfolgsquote von nur noch 20%, wenn wir die so unter Druck setzen. Und es geht nur um Wasser und Schreien, mehr ist das nicht. Aber wenn ich es so trainiert habe und es unter diesem Stress suffizient anlegen kann, dann kann ich es immer richtig anlegen. Das ist genau dieser Trainingseffekt, den ich brauche, wenn wir über Tourniquet reden.
Auf jeden Fall. Ja, aber es ist krass, weil ich habe so noch nie ein Tourniquet angelegt mit so einem Stress, sondern halt irgendwie in der Schule. Und weißt du, so ganz ehrlich jetzt mal, im Notarztkurs war das so, ja, das ist hier ein Tourniquet. Und dann konntest du das mal in die Hand nehmen und dann konntest du das auch mal ein bisschen den Knebel rumdrehen. Ja, aber da hat ja keiner wirklich richtig feste das angelegt. Ne? Also ich weiß noch, ich wurde aufs Spineboard geschnallt, weil ich gesagt habe, okay, ich habe schon oft genug Leute aufs Spineboard geschnallt. Das haben wir ein bisschen exzessiver geübt, aber das ist das, was ich wirklich zum Teil merke, ist, dass dieser Kurs alleine relativ wenig Hands-on-Skills zeigt. Jetzt mag das vielleicht auch an dem Kurs liegen, den ich jetzt persönlich gemacht habe, das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich finde ich so aus dem, was die anderen Kolleginnen und Kollegen erzählen, dass das überall nicht so groß geschrieben wird, dass man halt so viel Hands-on hat.
Ja, das ist total schade. Da finde ich diese NASIM-Kurse fast noch besser, weil du einfach viel mehr Skills mit dazu nehmen kannst und strukturiert dich durch Einsätze durcharbeitest mit Debriefing. Also ich bin da ein Riesenfan von. Ich bin auch froh, dass diese Simulationskurse mit auf die Zusatzweiterbildung angerechnet werden. Das halte ich für wesentlich effektiver, diese 25 Einsätze in Kombination dann mit 25 echten zu machen.
Ja, absolut. Vor allen Dingen bei den 25 echten, da guckt ja hinterher keiner nach. Wie oft hast du jetzt irgendwie den arteriellen Hypertonus ohne irgendwelche Symptome gesehen, den irgendwer meint, ins Krankenhaus fahren zu müssen und dann auch noch mit Eprantil behandeln zu müssen? Wo man sowieso schon denkt, also Urapidil, Entschuldigung, ich möchte mich korrigieren, Urapidil. Aber ja, also kennen wir ja alle. Und dementsprechend, das wäre irgendwie was Schönes, wenn man da noch etwas mehr Hands-on-Zeit irgendwie hätte. Nochmal dran denken, Reperfusionssyndrom nach 6 Stunden, wenn man es 6 Stunden schon dran hatte. Ich meine, das wird im zivilen Rettungsdienst jetzt relativ selten für uns als Rettungsdienstpersonal der Fall sein. Aber gerade auch für die Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken ist es ja durchaus mal relevant, dass wenn das jetzt 6 Stunden dran war, dass man dann auch an das Reperfusionssyndrom denken kann. Die können schon mal ordentlich schlecht werden. Ich habe einmal eine solche Situation gesehen. Und am Ende muss man sagen, das ist nicht gut ausgegangen, leider.
Ja, also zum Tourniquet noch mal ganz kurz auch ein Exkurs. Das IKRK verwendet kein Tourniquet. Die lehnen
Warte
das
ganz
strikt
kurz, wer
ab.
Ist IKRK?
Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes.
Aha.
Also, wenn man sich mit denen unterhält, und ein schwedischer Kollege von mir ist viel unterwegs gewesen mit denen, die sagen klipp und klar, wir legen kein Tourniquet an. Die arbeiten ausschließlich mit lokalen Druckverbänden und erhöhen dann die Kompression auf dem Druck. Das geht, das funktioniert genauso. Aber der Unterschied ist, dass das IKRK bei seinen Versorgungen eben keine taktische Medizin im Sinne Care under Fire macht, also sprich, mir fliegen die Kugeln um die Ohren, sondern dem Patienten zu einem etwas späteren Zeitpunkt kommt. Und das ist das, wo ich darauf hinaus möchte. Das Tourniquet ist eine Bridging-to-Therapy-Maßnahme letztendlich. Mhm. Also ein Tourniquet, was ich anlege, kann ich wieder öffnen, wenn ich einen suffizienten Druckverband darunter habe, wenn ich die Zeit dafür habe. Wenn ich die Zeit nicht habe und ich gehe auf mein Fallbeispiel wieder zurück, dann bestand überhaupt keine Notwendigkeit, dieses Tourniquet zu öffnen, weil wir so enorm schnell waren. Wenn ich aber in eine Phase reinkomme, wo ich nicht wegkomme, wo ich das nicht vorhersehen kann, dann muss ich auch halt mal wieder eine Reperfusion auf der Zeitachse nachdenken. Und darum ist es wichtig, dass man auf dem Tourniquet notiert, um wie viel Uhr es suffizient verschlossen war. Weil sonst erinnert sich keiner mehr dran. War das um halb, um viertel vor? Ach nee, guck mal auf den Melder, wann sind wir alarmiert worden? Dann geht das Rätselraten los. Das ist für eine Stunde egal und unkritisch. Aber es macht schon eine ganze Menge aus. Und unter Stress ist man halt nicht mehr so fit.
Ja, absolut. Und jetzt haben wir in der Vorbereitung auch noch über weitere Möglichkeiten des Abdrückens oder der Blutstillung gesprochen. Und zwar hast du einen Begriff verwendet, den ich selber auch noch nie benutzt habe, also sozusagen das Tool, und zwar die Israeli-Bandage. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Genau. Also, die Israeli-Bandage hat einen Riesenvorteil. Das ist eine sehr elastische Wickel. Die ist ziemlich clever aufgebaut. Warum? Wenn ich das Ding aus der Umverpackung rausreiße und es auflege, dann ist der Anteil der Binde mit verschiedenen Nähten sozusagen fest. Das heißt, nicht, wenn ich sonst so eine Meißel-Mullbinde in der Hand habe und wem ist es schon nicht passiert, aus der Hand gerutscht, zack, liegen 2 Meter Mullbinde auf der Straße. Und man denkt sich nur, ah super, das habe ich jetzt aber wieder ganz toll hingekriegt. Nee, das geht bei dem Ding Gott sei Dank nicht. Das heißt, also ich kann diese Wundauflage nehmen, kann die draufdrücken und der Rest baumelt dran, aber fällt nicht runter. So, dann kann ich das einmal anfangen zu wickeln. Das ist enorm elastisch, dieses Material. Und ich habe nach dem ersten Wickelgang einen Plastikbügel da drauf, wie so eine Art Hypomochlium. Das ist dazu gedacht, dass ich dieses Teil später sozusagen in die entgegengesetzte Wickelrichtung wieder umknicke und damit übe ich Druck lokal auf die Wundfläche aus. Und damit kann ich auch anfangen, den Rest fester zu wickeln, dass ich bis hin zu einem Tourniquet-artigen Effekt den Druck aufbauen kann. Und ich brauche auch nachher nicht irgendeine Schwiegermutter oder ein Pflaster, um das festzumachen, sondern ganz am Ende der Wickel sind 2 Kunststoffzangen, wie so Krokodilmäuler, und die hake ich in den Verband ein und dann hält das Ganze. Das ist ein total einfaches Prinzip. Es funktioniert hervorragend. Und damit kann ich halt schon eine sehr gute Blutstillung machen, auch bei großflächigen Wunden. Das gibt es mit verschiedenen großen Wundauflagen, bis hin halt zu einem Verband, der 2 Pads hat, falls ich eine Durchschussverletzung versorgen muss. Dann kann ich die nämlich auf Ein- und Ausschussloch bringen.
Und sowas hat dann im militärischen Sinne jetzt jeder Soldat einmal mit für sich am Mann, an der Frau?
Genau, richtig.
Ah ja.
Das heißt also letztendlich, wenn wir über so ein sogenanntes IFAC sprechen, das ist dieses persönliche Versorgungskit, was ich habe, dann besteht das aus Tourniquet, aus der Israeli Bandage oder einem vergleichbaren Produkt. Dann habe ich einen Wendeltubus mit drin. Und was ich noch mit dabei habe, ist ein Hämostyptikum, also wie zum Beispiel Curlix oder Quicklot. Das ist dazu gedacht, dass wenn ich in der Inguinal- oder Axillarregion getroffen werde, dass ich da ein Packing durchführen kann. Packing ist etwas, das muss man sich im Klaren drüber sein. Das stellt eigentlich die invasivste Maßnahme dar bei einem Patienten, der zu dem Zeitpunkt keinen Venenzugang hat, keine Narkose hat. Und da muss man sich im Klaren drüber sein, wenn man das durchführt, fügt man dem anderen immense Schmerzen zu. Warum? Wenn ich über diese Verletzungsmuster bei Kriegsverletzungen rede, also dass zum Beispiel ein Granatsplitter irgendwo reingegangen ist, dann habe ich nirgendwo einen klaren, sauberen Cut mit einem sauberen Wundgrund, sondern ich habe in der Tiefe immer Wundhöhlen und Ähnliches. Das heißt aber, ich nehme dieses Hämostyptikum und bringe es mit meinem Finger in die Wunde ein, in die Tiefe und tamponiere die komplette Wunde damit aus. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das mache ich bei einem nicht analgesierten Patienten und ich muss es machen, wenn ich zum Beispiel eine Verletzung in der Femoralarterie habe, die kriege ich mit dem Tourniquet nämlich nicht gestillt, diese Blutung, dann muss ich den Druck ausüben, das Packen, und dann von oben nochmal drauf komprimieren, ungefähr für 3 bis 4 Minuten mindestens, damit das Hämostyptikum anfangen kann zu arbeiten. Und es ist wurscht, über welches wir sprechen, ob das jetzt Chitosan-Produkte sind oder Kaolin-erdehaltige Produkte sind mit einem exothermen Anteil mit dabei. Das ist wurscht. Oder ob ich einfach nur eine Mullbinde nehme. Das Packing ist halt etwas, was an dieser Stelle lebensrettend ist. Aber ich habe in der Regel nicht die Zeit, vorher die Analgesie durchzuführen. Oder ich habe das Glück, dass wir zu zweit sind. Jemand kann zum Beispiel intranasal Fentanyl applizieren, Ketamin applizieren oder ähnliches. Oder IM, damit der Patient irgendwas bekommt. Aber ich muss das fokussiert als allererstes machen.
Das
Und
wollte ich
das
gerade
ist
fragen, wie die
viel
Analgesie dann,
Überwindung.
dann aussieht. Habt ihr so
Ja.
Lollis, so Fenta oder sowas?
Ja, also es gibt Fentanyl-Lollis, die haben eine relativ lange Anschlagzeit.
Okay.
Die bukale Fentanyl-Applikation mit Aktik zum Beispiel. Wir nehmen in der Regel 800 Mikrogramm, weil das ist das, was noch einigermaßen anfängt zu wirken. Braucht aber von der Kinematik her bis fast 15 Minuten, bis ich ein Wirkspiegelmaximum erreiche. Das Problem ist, wenn ich den dann entferne, dann steigt der Wirkspiegel, der Plasma-Wirkspiegel über nochmal 5 bis 10 Minuten an, bevor es Maximum erreicht hat. Da muss man sich im Klaren drüber sein, auch wenn ich den an den Finger binde, was wir häufig beibringen, dann legen wir diesen Finger mit dem Aktik-Lolli dem Patienten in die Wangentasche, weil es muss bukal appliziert werden, es darf auch nicht geschluckt werden, dann wird es inaktiviert. Ihr erinnert euch noch so, Cytochrom P450-Oxidase über den enterohepatischen Kreislauf inaktiviert Fentanyl zu Norfentanyl, aber nur als kurzen Beispielanteil nebenher, so klug zu scheißen, in Anführungsstrichen.
Hast
Nee,
du
deshalb muss
absolut
ich's,
geschafft.
ja super, nee, deshalb muss ich das Ding bukal drin lassen. Und wenn das rausfällt, steigt der Wirkspiegel an und dann muss ich eigentlich dem Patienten Bändel sinnvollerweise legen, damit er eben jetzt nicht das Problem hat, dass er atemsuffizient wird. Da muss ich auf ihn aufpassen. Ich kann aber ansonsten hervorragend mit Ketamin arbeiten. Ich kann mit Fentanyl IM arbeiten, mit Ketamin IM arbeiten und so weiter. Aber das muss mir einfach bewusst sein. Ketamin wegen des psychomimetischen Nebeneffektes ist halt nicht unkritisch. Und bei solchen Patienten zusätzlich mit einem Benzodiazepin oder mit Propofol zu arbeiten, wir vermeiden ja den Venenzugang in dieser Phase nach Möglichkeit, weil er einfach wieder viel Zeit, viel Aufwand, viel Trainingseffekt bedeutet. Das muss man nur im Kopf haben. Deshalb auch hier eher die etwas niedrige Dosierung. Aber ich weiß, ihr seid ja totale Fans davon. Ich bringe es immer unseren Leuten total einfach bei, was Ketanest angeht. Sorry, das ist jetzt so die 5 Uhr morgens Hausfrauendosis oder Hausmanndosis.
Kochrezepte, wir lieben Kochrezepte, Dennis. Wir finden es total gut. Hau
Okay,
raus.
also ein Viertel Körpergewicht für Aua, ein halbes Körpergewicht für viel Aua und ein ganzes Körpergewicht für Narkose. Fertig.
Okay. Das ist doch mal ein super Kochrezept. Ich glaube, das könnten wir auf unsere kleinen Pin-ups schreiben.
Es klappt super. Viertel Körpergewicht für
Bundeswehr-Kochrezept.
Aua. Ja, genau.
Super. Nee, richtig gut.
Ah.
Okay. Aber
Ja.
ganz kurz, nur dass wir das spezifizieren, reden wir über Esketamin oder über Ketamin?
Über Esketamin.
Gut. Alles klar.
Das andere haben wir leider nicht mehr.
Warum leider? Jetzt muss ich nachfragen.
Ja, ich fand es für die bronchodilatatorische Wirkung eigentlich immer ganz cool beim Asthmaanfall. Da brauchte ich nicht ganz so viel davon nehmen wie beim Esketamin. Aber
Okay.
okay, das ist eh so eher selten sozusagen mit dabei. Aber das alte sozusagen Razzemat war da schon ganz cool.
Okay. Jetzt haben wir das kleine C abgearbeitet. Gehen wir weiter oder haben wir noch irgendwas, was uns davon fehlt? Achtung.
Wichtig ist, dass wir einen Blood Sweep machen. Blood Sweep bedeutet, wir untersuchen den Patienten, wo überhaupt blutet. Und dafür kann ich einen sehr einfachen, strukturierten Untersuchungsgang machen. Ich untersuche den Patienten kraniokaudal. Das heißt, ich fange an, indem ich den Kopf abtaste, bis hinten nach Okzipital. Und ich nehme immer wieder die Hände nach vorne und schaue in meine Handflächen, ob ich Blut sehe. Dann gehe ich an den Nacken. Das Gleiche. Gehe hinten an die Schulterblätter. Dann ziehe ich das T-Shirt des Patienten hoch und streiche mit beiden Händen über den Thorax in Richtung der Schultern und hole sie immer wieder hervor und gucke, ist Blut dran. Dann gehe ich seitlich entlang runter bis zum Becken. Das Gleiche. Dann greife ich in den Schritt des Patienten und dann geht das gleich wieder. Gucken, habe ich Blut, aber auch kein Piss, kein Shit im Schritt. Das ist so der Ausbildungsspruch, den man beibringt, um direkt zu gucken, habe ich vielleicht sogar eine neurogene Beteiligung, die mir bisher okkult geblieben ist. Dann gehe ich weiter, taste die Oberschenkel, die Unterschenkel entlang ab, gucke immer wieder, habe ich etwas oder hat der Patient Schmerzen, äußert er was in der Richtung, gehe in die Füße rein und dann nachher zum Schluss untersuche ich die Arme, dann drehe ich den Patienten einmal auf die Seite, gehe mit meiner Hand hinten die Wirbelsäule entlang, den Rücken entlang und auch die Gesäßanteile und schaue immer wieder, habe ich Blut an meinem Handschuh irgendwo kleben, damit ich nichts übersehe. Das ist der Blood Sweep. Nee, das kleine C haben wir tatsächlich jetzt fertig. Blutung steht. Das ist das Blutung Wichtigste steht. Erstmal. Okay. Ja, ansonsten haben wir jetzt noch das Buchstabenalphabet weiter zu A.
Ja.
A machen wir immer sehr einfach. Wir haben einen Wendeltubus, den wir einsetzen können, weil das natürlich vom Patienten am besten toleriert wird. Der Güdeltubus mit der Gefahr, dass er sich erbricht, ist nicht so schön. Deshalb lieber einen Wendel schnell einlegen, fertig, dann ist der Atemweg erstmal gesichert. Und ich habe zumindest das Herabsinken des Zungengrundes dadurch einigermaßen verhindert und bin dann damit fertig. Mhm. Wenn wir das Buchstabenalphabet weiter durchgehen, zu B, Entlastungspunktion des Thorax. Bei den Verletzungsmuster, die wir klassisch bei Schuss- und Explosionsverletzungen haben, ist bei uns der Spannungspneu einer der Hauptkillfaktoren schlechthin. Es gibt dazu eine super gute Publikation von Eastridge, der in den Jahren 2001 bis 2011 alle Todesfälle in Afghanistan und im Irak untersucht hat und festgestellt hat, woran die Leute versterben. Und das war ein allererster Punkt, die Hämorrhagie. Deshalb hat man so konsequent angefangen, Streitkräfte auszubilden in der Blutstillung. Und dann kam schon der Spannungspneu. Mhm. Und den Spannungspneu entlasten wir militärisch in der Bülow-Position. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn die Leute eine schusssichere Weste tragen, dann ist die Monaldi-Position belegt. Da ist einfach zu viel Material drüber. Aber auch wenn man sich jetzt moderne Publikationen anguckt, ist die Bülow-Position einfach die erfolgsversprechendere. Wir gehen aber inzwischen noch einen Schritt weiter und sagen, naja, Entlastungspunktion ist zwar schön, ist aber nur eine temporäre Maßnahme für ein permanent noch existierendes Problem. Weil keiner kann mir sagen, wie schnell er nochmal einen Spannungspneu danach entwickeln kann. Mhm. Und darum empfehlen wir ganz klar die Finger-Mini-Thorakostomie an der Stelle und dann das Einlegen einer sterilen Kompresse, damit der Weg einfach gebahnt bleibt und dann die sterile Abdeckung darüber. Ich kann das Loch später, wenn ich alle Zeit der Welt habe, noch immer nutzen und eine Thoraxdrainage einsetzen. Aber wenn man sich mal kritisch hinterfragt, auch als Notarzt, wie viele Minuten brauche ich für die Drainage mit Annaht, mit Abkleben und allem, was dazu gehört? Also wir haben bei uns das mal mit Erfahrenen einfach für uns gemessen. Wir lagen bei 7 Minuten, bis und wir das Ding komplett drin hatten. Ja, und das mal 2 sind 14. Und 14 Minuten bei einem Traumapatienten an der Einsatzstelle für sowas? Sorry, das ist Zeitverschwendung. Mhm. Also deshalb muss man sich echt kritisch hinterfragen, warum mache ich das überhaupt? Ich brauche ein Loch im Thorax, ja. Aber muss ich wissen, wie viel Blut rausläuft? Ich kann es eh nicht verhindern. Also nein. Aber ich habe es damit definitiv entlastet. Mhm. Das heißt also, der Spannungspneu ist definitiv entlastet. Der Ventilmechanismus ist aufgehoben. Ich kann nach außen ableiten. Und das ist die Maßnahme, die eigentlich lebensrettend ist und die zählt. Und deshalb sind wir da inzwischen sehr konsequent eigentlich im Vorgehen und sagen, das ist das, was wir trainieren wollen.
Mhm. Und da gibt es ja auch eine ganz gute Veröffentlichung von Siemen et al. Die haben mal die Mortalität verglichen zwischen Patientinnen und Patienten mit schwerem penetrierendem Thoraxtrauma. Und die einen wurden in Anführungszeichen wirklich quasi durch das eigene Umfeld in die Klinik gefahren, einfach reingeschmissen ins Auto in die Klinik gefahren und waren dann sehr, sehr schnell in der Klinik. Und die anderen wurden vom Rettungsdienst behandelt. Und die hatten eine deutlich erhöhte Mortalität, obwohl man es ja eigentlich anders denken würde, weil die länger gebraucht haben. Also ganz klares Statement gegen Stay and Play und für Load and Go. Und das ist ja das, was du damit propagieren möchtest. Sagen willst, auf jeden Fall, ich möchte mich nicht lange mit irgendwas aufhalten, was mich einfach Zeit kostet, obwohl ich geübt bin. Ja, und ich würde jetzt mal schätzen, dass schon viele auch nicht so geübt sind in Thoraxdrainagen, ja, mich eingeschlossen, gebe ich da ganz offen zu, weil man es einfach nicht häufig macht und dass das dann einfach Zeit kostet. Und da ist natürlich so eine sterile Kompresse super.
Ja, kann ich auch nur echt empfehlen und nach Möglichkeit mit dem Finger. Es kostet zwar viel Kraft, aber so atraumatisch wie mit meinem Finger komme ich mit keinem anderen Werkzeug durch die Interkostalmuskulatur durch.
Absolut.
Und ich weiß nachher, wo ich bin. Das ist also ein Riesenvorteil. Und wie gesagt, der Thoraxchirurg freut sich, der hat schon ein Loch, da kann er nachher gezielt die Drainage reinlegen und kann sie auch schön führen, so wie wir das halt kennen, nach apikal, wenn er sagt, okay, komm, es ist der Pneuanteil, nach basal oder vielleicht auch zwei, je nachdem, was der Patient halt nachher braucht. Aber das kann ich schön nach dem CT machen. Dann weiß er ja genau, was Phase ist.
Absolut.
Ja, zum C weiter sozusagen. Wir sind alle Fans von Venenzugängen. Und ich glaube, man wird ja immer total schräg angeguckt, wenn man als Rettungsdienstpersonal einen kritischen Patienten irgendwo hinbringt und er hat keinen Venenzugang. Das ist irgendwie so die Pflichtübung. Ich finde, ein Venenzugang ist auch total wichtig. Aber kritisch hinterfragt, warum muss an jedem Venenzugang eine kristalloide Lösung hängen? Also die Notwendigkeit gibt es kaum. Ich habe mir auch tatsächlich angewöhnt, wenn ich zum Beispiel einen Patienten habe, der eingeklemmt sich irgendwo im Fahrzeug befindet und die Feuerwehr schreitet zur technischen Rettung, dann hänge ich keine Infusion dran. Weil das ist genau das Problem, wie häufig geht das Ding flöten, weil irgendjemand dran hängen geblieben ist und dann wird eine Infusionsleitung gezogen und zack ist der Zugang da draußen und dann ärgert man sich tierisch. Das muss man gar nicht. Also eine abgestöpselte Braunüle mit einem sogenannten Cell and Lock drin, also sprich, ich habe es einmal durchgespült mit einer isotonen Lösung, reicht voll und ganz aus, bis ich im sicheren Zustand sozusagen eine Infusion dranhängen kann, wo ich weiß, die wird auch nicht mehr rausgerissen. Oder ich lege mir halt einen zweiten als Ersatz, als Backup. Aber auch das reicht voll und ganz aus. Wir sind sehr zurückhaltend auch mit Flüssigkeitsgaben in der taktischen Medizin. Was für uns zählt, ist, dass wir einen palpablen radiales Puls haben. Das reicht voll und ganz erstmal aus. Das ist mein Ziel. Er kann auch gerne leicht tachykard sein, also sprich bis zu einer 100er Frequenz. Aber wenn ich das habe, einen palpablen radiales Puls, eine vernünftige Frequenz und ein Patient, der mit mir redet, dann brauche ich keine Infusionslösung für den. Weil ich weiß, dass er ja erstmal mit seinen Vitalparametern so stabil ist, dass er hier erstmal kein Volumendefizit aufgebaut hat. Und dann sind wir bei dem Punkt, wie bereite ich es vor? Ich kann natürlich auch, wenn ich die Hand frei haben möchte, was ganz Geschicktes machen, indem ich die Infusionslösung komplett evakuiere. Das heißt, alles Luftgefüllte geht raus, aus der Tropfkammer überall. Und dann kann ich diesen komplett mit Flüssigkeit gefüllten Beutel plus das dazugehörige Infusionssystem einfach unter den Po des Patienten legen, aufdrehen, dann infundiert er sich nämlich selber mit seinem eigenen Körpergewicht. Und dann brauche ich keinen Infusionshalter. Das macht er selber. Dafür ist er schwer genug. Und dann habe ich auch einen permanenten Flüssigkeitsflow, ohne dass ich meine Hände dafür brauche oder dass ich irgendjemanden zwingen muss, irgendwas festzuhalten. Also das kann man auch machen.
Spannend. Auch noch nicht so gesehen oder gemacht, ja. Aber finde ich cool.
Ja, ist also, wenn man jetzt an Manf-Situationen denkt, ne, wo ich eigentlich immer das Problem habe, wer hält denn die ganzen Beutel, kann ich das so ganz, ganz einfach selber hinkriegen und habe die Hände frei. Und wenn ich nachher sage, okay, jetzt habe ich einen Infusionsständer, ja, dann kann ich ja noch immer kurz diskonnektieren sozusagen, etwas Luft reinlaufen lassen, dann wieder den Dorn in die Infusionslösung zurückpacken, natürlich vorher desinfizieren und so weiter. Aber dann habe ich die Tropfkammer wieder Luft gefüllt. Also das geht problemlos.
Alles klar. Gut.
Ja, zum D, da können wir leider recht wenig machen. Also wir haben für D keine Tools mit dabei. Da müssen wir den Patienten halt entsprechend überwachen, einschätzen und das auch dokumentieren. Der initiale GCS ist und bleibt einfach total wichtig. Und dann kommen wir zum E und das ist eigentlich das Allerwichtigste auch beim Traumapatienten in Deutschland. Man muss sich im Klaren darüber sein, unsere durchschnittliche Temperatur in Deutschland sind unter 10 Grad. Das heißt, selbst im Sommer, wenn wir sagen, boah, ist das heiß, wir haben 32 Grad, ist der Patient immer noch von der Unterkühlung bedroht. Und das ist genau der Punkt. Die Hypothermie als der Killer fürs Gerinnungsmanagement schlechthin ist und bleibt eines der am einfachsten zu therapierenden und am häufigsten übersehenen Konsequenzen. Und das ist total schade. Also deshalb ist so eine Rettungsdecke total wichtig. Also wir bringen den Ersthelfern bei uns bei, wie sie im Rahmen des Bloodsweeps diese Rettungsdecke direkt mit anbringen, dass die vom Thorax über die Hose bis auf den Rücken geht und damit ist der Körperstamm schon mal komplett unter der Kleidung mit dieser Rettungsdecke versorgt. Also das ist eine total einfache Möglichkeit, jemanden einzupacken, aber Wärmeerhalt ist das Wichtigste beim kleinen E, was es überhaupt gibt. Und die ist halt auch noch mit Bestandteil in diesem IFAC, in diesem persönlichen Kit und dann sind wir schon durch, was die taktische Medizin für den Ersthelfer in der ersten Phase überhaupt als notwendig erachtet.
Und das kann man ja absolut auch auf den zivilen Rettungsdienst übertragen. Das sind ja alles Sachen, die wir in unserem Rucksack, wenn wir den mit dabei haben, mit haben. wenn wir
Richtig.
überhaupt bis zum Patienten kommen, ne? Also, und den nicht gebracht bekommen.
Das ist es.
Dann haben wir
Das
es aber
ist voll
auch.
Und ganz. Ja, genau. Dann haben wir es auch wieder leichter. Aber wir haben das zum Beispiel in Rheinland-Pfalz als Ergebnis dieser 2016er Geschichte, wo wir mit den lebensbedrohlichen Einsatzlagen den Rettungsdienst geschult haben, genommen und haben sogenannte Speedballs aufgebaut. Speedballs sind einfach nichts anderes als Taschen, Plastiktaschen, die sehr aus einem robusten Material sind, in denen sich genau das alles drin befindet. Und die kann ich auch mal quer durch die Gegend werfen, wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt hier in der kritischen Situation, dann kann ich damit ganz gezielt arbeiten. Und dafür haben wir diese Speedballs gemacht. Die liegen kistenweise sozusagen bei uns auf der Rettungswache rum. Und die haben wir auf den Fahrzeugen mit drauf. Und das Spannende ist, die sind bisher toi, toi, toi in der Labellage noch nie verwendet worden. Aber ganz häufig schon bei VU mit eingeklemmten Personen zum Einsatz gekommen, weil dann habe ich in dieser kleinen Tasche wie so ein Bauchladen alles direkt bei mir und kann den Patienten durchversorgen.
Haben wir in der Tat auch. Bei uns heißt die BELT, also sozusagen besondere Einsatzlagentasche.
Cool, stark.
Wie können wir uns denn jetzt so in echten taktischen Situationen verhalten? Also können wir mal so eine Checkliste machen von der Anfahrt oder noch vorher? Was machen wir in welcher Reihenfolge?
Also das Wichtigste ist, wenn wir von der Leitstelle schon ein passendes Stichwort bekommen, wie zum Beispiel Amoklage oder Fremdgefährdung, Eigengefährdung, Suizid, erweiterter Suizid mit Schusswaffe, solche Stichpunkte mit dabei sind, dann gehört mit dazu, dass man auf der Anfahrt mit der Leitstelle kommuniziert und bereits fragt, was für Erkenntnisse liegen denn vor? Wissen wir, was der potenzielle Täter für eine Waffe hat? Haben wir andere Einsatzkräfte, die mit auf der Anfahrt sind? Weil wir sind ja leider nie mit der Polizei im selben Kanal. Das heißt also, welche Frequenz müssen wir einrasten beim alten 4-Meter-Band oder auf welche DMO-Gruppe müssen wir gehen oder müssen wir auf eine TMO-Gruppe gehen? Wie kommen wir mit den anderen Polizeikräften in Kontakt? Das aktiv abfragen. Gibt es ein Abfrageergebnis? Dann gibt es bereits von der Leitstelle einen vorgegebenen Bereitstellungsraum. Weil wir kriegen ja im Routing in der Regel immer die Adresse des Patienten genannt und da sollten wir nie hinfahren. Und deshalb nochmal der Punkt, was für eine Waffe? Messer, kann ich näher ran? Langwaffe, Reichweite eines Jagdgewehrs, 300 Meter, überhaupt kein Thema. Das heißt also, dieser Punkt Sichtlinie. Und dann bleibe ich lieber ganz weit außerhalb erstmal stehen, gucke mir auf der Karte im Navi genau an, wo ist das Haus, was kann man von dem Haus aus vielleicht alles einsehen und dann begebe ich mich da in die Nähe und gucke, dass ich Kontakt zu den anderen Einsatzkräften aufnehme. Das ist so der erste Schritt in der Vorbereitung. Also das interne Gefahrenradar hochfahren und mit dem Kompagnon, mit dem man zusammen auf dem NEF oder auf dem RTW sitzt, absprechen, hör mal, wie gehen wir jetzt weiter vor? Dazu gehört auch die Absprache, was nehmen wir überhaupt mit zur Einsatzstelle? Klein, leicht, beweglich ist immer sinnvoll. Das bedeutet, ich muss nicht das komplette Besteck mitnehmen. Also heißt, wenn ich mich voll aufrüttel mit dem Notfallrucksack, mit dem Sauerstoff, mit dem Defi, mit der Absaugpumpe, dann der Trage, dann habe ich ja wahnsinnig viel Material mit dabei. Also im Zweifelsfall nehme ich lieber erstmal gar nicht so viel mit. Faktisch reicht fast schon der Erste-Hilfe-Kasten, weil Blutstillung steht im Vordergrund im Zweifelsfall. Und hol mir mein Material nach oder lass es irgendwo, wenn ich es auf der Trage drauf habe, an einer Stelle noch stehen. Bitte seid immer ganz zurückhaltend mit Sauerstoff, weil wie gesagt, eine Explosionslast, eine explosive Last in eine unklare Situation mit reinzunehmen, wo ich nicht weiß, ob ich mit Sprengmitteln konfrontiert werde oder Ähnlichem, ist einfach eine zusätzliche Gefahrenquelle und die will ich nicht mit dabei haben. Erst wenn die Situation klar ist und ich weiß, ich kann im Sicheren arbeiten, dann kann ich meinen Sauerstoff holen. Also da ist der Eigenschutz total wichtig. Also das spreche ich mit ab. Dann Kontaktaufnahme vor Ort mit den anderen Einsatzkräften. Ah, ihr seid da, da ist das NEF, da ist der RTW, so stehen wir, das ist unser Team. Wie kommunizieren wir miteinander? Hat jeder sein Funkgerät mit dabei? Können wir miteinander über Funk kommunizieren? Bleibt einer draußen zur Sicherung zum Beispiel, damit er uns Bescheid sagen kann oder schnell was aus dem Fahrzeug nachholen kann? Und dann entsprechend mit der Polizei die Absprachen treffen, mit dem Polizeiführer vor Ort. Wie geht ihr vor? Was für Wirkmittel habt ihr dabei? Haben die einen Taser? Das muss man ja auch im Kopf haben. Ein getaserter Patient mit Rhythmusstörung als potenzielle Gefahr. Arbeitet ihr mit Pfefferspray oder mit CS-Gas? Auch das ist ja wieder etwas, was ich nachher abkriegen kann. Gerade CS-Gas, kann ich nur sagen, ist echt total lustig, wenn es in der Kleidung drin hängt. Da haben alle nachher was von. Oder habt ihr vor, die Schusswaffe einzusetzen? Da muss man sich im Klaren drüber sein. Die Polizei verwendet eine Munitionsart, die in der Regel im Patienten drin stecken bleiben wird, die nicht durchgeht. Oder nehmen die sogar ihre Maschinenpistole mit, eine MP5 oder Vergleichbares. Die hat eine ganz andere Durchschlagskraft.
Ich glaube, damit ich auch weiß, dazu machen wir nochmal ein extra Thema zu diesen ganzen unterschiedlichen Waffen, weil das einfach so speziell ist, dass wir vielleicht da auch den ein oder anderen Hörer oder die Hörerin mitnehmen, nochmal in diese Welt der ja doch sehr speziellen Medizin, was Schusswaffen betrifft. Oder Dennis, hättest
sehr,
du Lust
darauf? Sehr gerne. Ja, Schuss, Explosion, Stich, super gerne. Es macht total Spaß. Also ich kann nur sagen, sehr, sehr gerne, ist ein total spannendes Thema und super breit. Ja,
die
machen
HörerInnen,
wir.
Hoffentlich findet ihr es auch gut, aber ich freue mich gerade sehr, dass ich Dennis dafür noch begeistern konnte.
Oh Mann.
Okay, weiter geht's. Entschuldigung.
Jo, also, wenn ich das gemacht habe, und das Wichtigste ist mir eigentlich, ihr seid ein Team und ihr müsst als Team miteinander interagieren und nehmt auch Ängste ernst. Wenn einer sagt, ich fühle mich hier jetzt einfach unwohl, ich kann es nicht sagen, warum, dann ist das total wichtig als Information. Im Zweifelsfall bleibt man einfach außen vor und hört einfach auf das Bauchgefühl des Einzelnen. Wenn man dann am Patienten dran ist und der ist entsprechend von der Polizei gesichert worden, hat zum Beispiel Handschellen an oder ähnliches, dann lass die auch nicht lösen, die bleiben dran. Ich glaube, wir schaffen es irgendwie immer, uns drumherum eine Möglichkeit zu schaffen, Patienten Zugang zu legen oder Medikamente zu geben. Wie gesagt, nasale Applikationsformen sind da total einfach, um erstmal auch eine gewisse Ruhe reinzukriegen. Und dann ist es wichtig, dieser Patient bleibt natürlich polizeibegleitet, wenn er der Täter ist. Wenn ich Opfer habe, dann muss ich mir trotzdem im Klaren darüber sein, dass die Polizei diese Leute durchsucht, weil ich immer davon ausgehen muss, dass vielleicht sich irgendwo noch was am Patienten befindet, an dem ich mich verletzen kann. Deshalb, Hosentaschen müssen leer sein, Klamotten zur Not runter. Das mache ich natürlich im Auto oder woanders, aber ich muss mir im Sicheren sein, dass ich halt nicht irgendwo noch eine versteckte Waffe habe, einen versteckten Gefahrengegenstand, an dem ich mich verletzen kann. Und ich will jetzt noch nicht mal auf so perfide Strategien gehen, wie wir sie in den Auslandseinsätzen häufig erlebt haben, mit einem First Hit, damit möglichst viele Einsatzkräfte dorthin kommen, einem Second Hit, um die Einsatzkräfte zu treffen. Und dann versteckt man noch einen weiteren Suicide-Bomber unter den flüchtenden, vermeintlichen Opfern, der dann nochmal, also der kann, da ist die Fantasie einfach riesengroß. Aber das gehört zum Gefahren damit dazu. Genau, ich muss auch wissen, dass derjenige oder diejenige, die bei mir im Auto sind, keine Gefahr mehr für mich darstellen und ich in Ruhe dann Medizin machen kann. Und das ist eigentlich so mit so einem Punkt. Wenn man das alles so auf dem Schirm hat und miteinander gut kommuniziert, dann sind wir eigentlich an einem Punkt angekommen, wo wir auch gut aus der Situation wieder rauskommen können.
Ich glaube, das, was du gerade zuletzt noch angesprochen hast, ist auch gerade ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Die Kommunikation im Team und eben auch das Crew Resource Management, was wir ja versuchen, immer weiter einzuführen und jede einzelne Person auch zu Wort kommen zu lassen und eben das ganze Team mit einzubinden. Und auch da kann ich nur daran appellieren, ich hatte eine Situation, die ist natürlich jetzt, hat nichts mit irgendwelchen Schusswaffen oder sonst irgendwie zu tun, sondern war eine reine medizinische Situation, wo ich mein Team, ich hatte 3 Menschen vom RTW, ich hatte selbst noch einen Praktikanten mit auf dem Auto, also einen NEF-Hospitanten vielmehr, und hatte eben meinen NEF-Fahrer noch. Also wir waren ein großes Team mit 6 Leuten, die alle sich in diesem RTW so ein bisschen gestaucht befunden haben. Und der Patient lag in der Mitte und ich wollte einfach nochmal abklären, habe ich irgendwas übersehen? Ich war mir nämlich nicht sicher, was dieser Patient am Ende hatte. Der hatte ein sehr diffuses Krankheitsbild, was schon was hergemacht hat, aber was jetzt nicht mit einer vitalen Bedrohung einherging. Und ich wollte einfach sicher gehen, dass ich nichts übersehe und habe im Endeffekt dann mein Team gefragt, ob ich irgendwas noch übersehen habe, ob irgendjemandem noch irgendwas einfällt, ob wir irgendwas noch vergessen haben. Und habe mir hinterher dann gedacht, obwohl ich das schon auch irgendwo in gewisser Weise zumindest mit dem Patienten, ich hatte mit dem sehr gut kommuniziert vorher, aber ich habe ihm nicht diese Situation angekündigt. Und das ist vielleicht ein kleiner Hinweis jetzt an alle diejenigen, die Crew Resource Management machen wollen, dass man den Patienten vorher schon mit ins Boot holt und sagt, hören Sie, Herr Müller, Frau Meier, ich werde jetzt gleich mein Team nochmal fragen, damit wir einfach die Ressourcen aller möglichen Menschen, die jetzt hiermit beteiligt sind, ausnutzen. Denken Sie nicht, ich habe keine Ahnung, ich möchte aber einfach nichts übersehen, damit Sie die bestmögliche Therapie bekommen, sofern die Patienten mit mir sprechen. Das ist natürlich in dem Setting, das du beschrieben hast, ein ganz anderes. Aber nichtsdestotrotz ist es vielleicht auch menschlich, mit den Patientinnen und Patienten zu sprechen und die da vorher schon mit ins Boot zu holen.
Ein super Schlusswort. Nee,
das,
wirklich.
Das war unser Schlusswort, ehrlich.
Ja.
Okay.
Nein, ich finde es richtig klasse. Also ich muss auch sagen, wir stehen alle immer unter maximalem Stress und gerade in einer solchen Situation, die für uns auch nicht alltäglich ist. Und deshalb ist es, finde ich, wenn man gut kommuniziert hat, schon mal die halbe Miete. Das merkt man im Debriefing auch immer. Das ist so das, was von allen gesagt wird. Hey, wir waren immer auf Ballhöhe. Wir wussten, was du wolltest. Wir konnten uns mit beteiligen. Wir waren mit dabei. Und selbst wenn es dann auch unterm Strich vielleicht nicht gut gelaufen ist, ist das einer der Faktoren, der so wesentlich ist, dass man einfach merkt, wir haben hier zusammen was gemacht. Und jeder war dabei und jeder war mitgenommen. Das, finde ich, ist essentiell inzwischen. Und ich bin so ein Riesenfan von total flachen Hierarchien in so einem Punkt. Jeder hat seine Erfahrung, hat seine Profession. Und in dieser Summe der einzelnen Fähigkeiten erleben wir oder können wir zusammen dann wirklich was bewirken. Und das muss eigentlich das Ziel sein.
Perfekt. Also können wir zusammenfassend einfach nochmal sagen, taktische Medizin betrifft uns wirklich häufiger, als wir denken. Und auch nicht nur in diesen ganz speziellen Lagen, sondern auch bei kleineren Situationen, die vielleicht gar nicht so wirken, als wäre dort taktische Medizin gefragt, wie zum Beispiel beim Verkehrsunfall oder beim Familienstreit. Man muss ein Gefahrenradar ausbilden und die taktische Medizin kann uns helfen, in kurzer Zeit eine sehr effektive Maßnahme am Patienten durchzuführen, um den dann so gut wie möglich in dieser Situation zu beurteilen beziehungsweise auch zu versorgen, kann aber dann durchaus wiederum irgendwann dazu führen, dass wir das nochmal überdenken müssen. Haben wir ja über das Tourniquet auch gesprochen. Jetzt haben wir mehr Zeit, jetzt können wir es nochmal reevaluieren. Das ist ein schönes Wort dafür, das habe ich eben gesucht. Genau. Und wir brauchen eben ganz viele Informationen schon auf der Anfahrt, schon sozusagen mit der Polizei zusammen, so dass wir in wirklich spezielleren Einsatzlagen auch Herr der Sache oder Frau der Sache bleiben und uns ganz, ganz häufig absprechen. Und die Kommunikation sollte gut sein. Wir sollten Crew Resource Management machen und wir sollten uns absprechen, solche Tools benutzen wie 10 für 10. Und eben die Kommunikation immer verbessern und immer die Partner und Partnerinnen auf Augenhöhe behalten. Habe ich das so okay zusammengefasst?
Oh, mega. Super klasse.
Okay, cool. Dennis, es hat mir super viel Spaß gemacht. Du bist ein sehr, sehr toller Interviewpartner. Das muss ich jetzt einfach sagen. Ich weiß, du findest irgendwie die ganzen netten Worte nicht so schön. Das ist einem immer ein bisschen unangenehm. Aber ich finde es trotzdem, es muss einfach gesagt werden. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du heute investiert hast. Und natürlich auch, dass wir sogar noch eine Session mit aufnehmen dürfen. Also große Klasse. Und dir gebühren die letzten Worte.
Ja, dann. Also, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich gebe so noch mal den letzten Leitsatz durch der taktischen Medizin, nämlich treat first, but kills first. Und dann im zweiten Satz, and do no further harm. Und damit haben wir eigentlich alles super erschlagen. Und ich glaube, wenn wir das auch als Prinzipien in der Notfallmedizin generell machen, dann haben wir eigentlich schon eine ziemlich gute Chance, unsere Patienten auch supermäßig gut zu versorgen. Okay, Dankeschön.
Richtig gut. Danke dir.
Also dann, tschüss.
Und wie immer haben wir das Codewort vergessen. Das Codewort für diesen Beitrag lautet Tourniquet.